Trotzdem hört ihr jetzt noch ein bisschen mehr. Ich werde es versuchen, so spannend wie möglich zu machen, dass ihr wach bleibt und euch nicht sehnt nach der schönen Sonne draußen. Von der habt ihr ja noch sowieso genug. Die Landwirte würden sich sicherlich was anderes wünschen zurzeit. Und Herr, ich bitte dich, dass du deinen Segen jetzt ausgießt über uns. Genauso wie die Natur sich nach Wasser sehnt, nach Regen sehnt, auch so schön wie das alles aussieht draußen. Und dieser Regen dringend notwendig wäre. Genauso sehnen wir uns nach Segen, dass du Segen auf uns runter regnest, Herr. Dass du uns anrührst jetzt durch dein Wort. Sprich du jetzt in Jesu Namen. Amen. Lukas Kapitel 6, schlag doch mal auf. Wir machen heute die Bergpredigt Nummer 2. Das finde ich meinen Pointer nicht. Ja. Gut. Die zwei goldenen Regeln. Wir haben ja letztes Mal uns schon eine angeschaut. Wir werden uns heute die zweite anschauen. Das Prinzip der Bergpredigt. Das Ding geht wieder nicht. Egal. Ich sage euch einfach, ja, dann spult ihr nach vorne. Okay. Das Prinzip der Bergpredigt, dazu wollte ich kurz noch mal was sagen. Wer war letzte Woche nicht da gewesen? Also es sollte nicht irgendwie, ach oh ja, ein Haufen. Okay, dann halte ich halt die Predigt von letztes Mal noch mal. Nein, ich möchte nicht die bestrafen, die letztes Mal da waren. Ja. Dann blend das doch mal kurz aus. Gut, dankeschön. Ja, kurz möchte ich noch mal was zu dem Prinzip der Bergpredigt. Die Bergpredigt kennt ja jeder, ja. Jesus hält diese Bergpredigt nicht, weil er hiermit eine Alternative zum Alten Testament bringen will. Ja? Es ist auch nicht das Gesetzbuch für Christen und es ist schon gar nicht der Weg zur Erlösung. Das ist ganz wichtig. Das wird oftmals so gesehen. Ich habe letzte Woche noch eine Andacht gehört von einer Pfarrerin, die dann gesagt hat, ja, früher im Alten Testament und heute die Bergpredigt, ja. Aber das stimmt nicht. Wir haben das letzte Mal uns angeschaut und haben gesehen, die Bergpredigt ist eine Provokation. Jesus hält diese Bergpredigt als eine Provokation. Alles, was Jesus tat, war provozierend. Er provozierte. Bewusst. Weil er Dinge in Frage stellte. Alte Glaubensmuster in Frage stellte. Religionen in Frage stellte. Er war darauf bedacht, diese Dinge aufzulösen. Das waren Wege der Erlösung, die man sich geschaffen hatte, ja. Es gab die Tora, also 5 Bücher Mose, die hatte man sehr wohl gelehrt und man hatte versucht, diese 5 Bücher Mose in die Tat umzusetzen, indem man die mündliche Überlieferung dazu benutzt hat. Das ist die Mishna. Ja, daraus ist dann auch der Talmud entstanden. Das ist sozusagen der Weg der Menschen, der Juden, wie sie versuchen, zu ihrem Gott hinzukommen. Sie legen damit die 5 Bücher Mose aus. Ich sag mal so, man macht sich's erträglich. Das Alte Testament ist eigentlich gar nicht zu halten in dem Umfang. Im 3. Mose heißt es, das sagt Gott, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Aber es funktioniert nicht, wir können nicht heilig sein. Der ganze Sinn des Alten Testaments, das wird uns auch in Galater erklärt, ist, dass wir erkennen, dass wir Menschen Sünder sind und dass wir den Maßstab Gottes nicht einhalten können. Ja, und die Juden hatten nun versucht, durch die ganzen Auslegungen, durch die ganzen Formulierungen einen gangbaren Weg zu schaffen. Nun kam Jesus und macht deutlich, dieser gangbare Weg ist nicht möglich und er hält die Bergpredigt. Ja, und er verschärft sozusagen das Alte Testament und zeigt auf, was das Alte Testament eigentlich sagen möchte. Und damit haben wir hier eine Zusammenfassung der Bergpredigt, so dass die Jünger am Ende sagen, wer kann dann noch gerettet werden? Und Jesus antwortete darauf, er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Das könnt ihr nachlesen, Lukas 18, Vers 27. Es ist bei Menschen unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Warum ist es bei Gott möglich? Weil Jesus gekommen ist. Jesus, der Erlöser. Also die Schlussfolgerung von letzter Woche wird auch heute wiederum unsere Schlussfolgerung sein, weil das 2 Teile sind. Die Schlussfolgerung ist A, wir brauchen einen Erlöser. weil wir das nicht selbst schaffen. Und B, wir haben hier einen ethischen Maßstab, den es gilt anzustreben. Und dieser ethische Maßstab macht uns sehr kleinlaut. Er soll uns auch kleinlaut machen, demütig und abhängig von Gott, um das ansatzweise anzugehen. Und jetzt können wir die erste Folie uns mal anschauen. Wir haben uns letzte Woche die erste goldene Regel angeschaut. Diese erste goldene Regel lautet in Vers 31, Kapitel 6, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Oder auch, wir leiten da diese goldene Regel davon ab, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Gibt es übrigens in fast allen Religionen so einigermaßen gleich. Warum das in allen Religionen gibt, ist auch interessant. Wer das zu Hause mal nachlesen möchte, Römer 1, Vers 14 und 15, erklärt das. Paulus erklärt das. Warum? Weil Gott das Gesetz eigentlich in unser Leben, in unser Herz hineingegeben hat. Deshalb kann es sein, dass irgendwelche Naturstämme, die nie irgendwas gehört haben hier von diesen Dingen, dass die gleiche Lebensregel haben. Weil das hat Gott eigentlich in das Herz hineingelegt. Das heißt, jeder Mensch hat eigentlich diesen vollkommenen Maßstab in sich drin. Und deswegen sagt der Römerbrief, darum hat kein Mensch eine Entschuldigung. Weil jeder Mensch weiß, A, dass es einen Gott gibt und B, dass er schuldig ist vor diesem Gott, weil er den Maßstab nicht einhält. Und nun schauen wir uns heute die zweite goldene Regel an. Und diese goldene Regel werden wir im Vers 41 sehen, wo es heißt, was siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Auch das ist sprichwörtlich in die Gesellschaft eingegangen. Kennt jeder Mensch. Ein sehr guter, interessanter Vers, eine interessante Aussage. Ja? Guck erst mal nach dir, bevor du bei dem anderen die Fehler siehst. Nun möchte ich mit euch diesen zweiten Teil hier mal anschauen. Und da heißt es im Vers 36, Lukas Kapitel 6, Vers 36. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wer jetzt genau hinhört, wird hier was rauslesen. Ihr lest hier 3. Mose raus. 3. Mose, der Schlüsselvers aus dem 3. Mose, die ganze Zusammenfassung habe ich eben zitiert. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, sagt Gott. Unmöglich. Und Jesus bringt das genau wieder, merkt ihr? Jesus vollendet das genau wieder, dass er sagt, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das schafft kein Mensch. Wir können nicht so barmherzig sein, wie Gott ist. Das ist unmöglich. Ich meine, schauen wir uns mal unsere Barmherzigkeit an. Wie sieht's denn mit unserer Barmherzigkeit aus? Jetzt machen wir das mal ganz global, ja. Ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel auf Facebook gepostet. So nennt man das heute. Poste heißt übrigens einkaufen in der Schweiz, im Schweizerdeutsch. Das hat aber damit nichts hier zu tun. Und zwar war das ein Artikel aus der Welt. Das ist die Zeitung. Und dieser Artikel war überschrieben mit, wir Deutsche sollten uns schämen. Hat mir übrigens einer von hier aus der Gemeinde zugesandt. Wir Deutsche sollten uns schämen. Da war unter anderem zu lesen, wie wir zwar die Katastrophe in Japan mit Traurigkeit zur Kenntnis nehmen, aber wie wir viel mehr besorgt sind um unsere Atomkraftwerke, ja, um unsere Sicherheit, um unsere Politik. Und für einige kam diese Katastrophe wie gerufen. Das ist unsere Barmherzigkeit. Und man macht sich jetzt Gedanken, okay, wenn ich mir jetzt ein iPod kaufe, kann das sein, dass der irgendwie kontaminiert, verstrahlt ist. Ja? Unsere Barmherzigkeit geht nicht sehr weit. Ich meine, sind wir uns doch mal ganz ehrlich. Wir gucken uns Nachrichten an. Wir sehen, wie Menschen verhungern. Ich meine, das sehen wir ja schon gar nicht mehr. Weltweit verhungern tausende Kinder jeden Tag. Aber das interessiert uns ja gar nicht mehr so groß, oder? Wir schauen uns lieber an, Deutschland sucht den Superstar oder so irgendwas. Das ist unsere Barmherzigkeit. Wir merken also eben, so ganz global gesehen, ist es überhaupt nicht weit her, mit unserer Barmherzigkeit. Natürlich kann man das noch enger fassen. Wie weit ist es her mit unserer Barmherzigkeit als Christen oder hier in der Gemeinde? Ja? Inwieweit interessiert uns die Not von unserem Nächsten. Wir versuchen, das ein bisschen in den Griff zu kriegen, sage ich mal, indem wir in die Kleingruppen haben, indem wir die Hauskreise haben und dass wir versuchen, dass in den Hauskreisen das irgendwie ein bisschen aufgenommen wird. Natürlich auch da, wir können das nicht so erfüllen. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt ist der Hauskreis da und der Hauskreisleiter, der muss sich jetzt um jedes Wehwehchen kümmern. Aber so ein kleiner Versuch, dass wir das ein bisschen gangbarer machen. So die Art der Barmherzigkeit, ja. Und jetzt kommt hier in unserem Text eine ganze Latte. Und da könnten wir ein ganzes Jahr drüber predigen, ja. Vers 37, da können wir mal, ja, den haben wir schon, klasse. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Nämlich mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Beachte, bei diesen ganzen Imperativen hier geht es nicht darum, wie das in der Gesellschaft so global läuft, ja? Sondern Jesus redet hier nicht in die Weltpolitik hinein, sondern Jesus redet hier ganz persönlich in dein und in mein Schicksal rein, in dein und in mein Leben. Jesus spricht hier in erster Linie ja die Jünger an. Natürlich haben das noch viele mitgehört. Das ist eine ganz persönliche Geschichte und das ist ganz wichtig, dass wir das sagen. Denn genau so wird die Bergpredigt heute ausgelegt. Man nutzt die Bergpredigt, zitiert die Bergpredigt, um zu sagen, was die anderen alles an Unrecht tun. Und das ist eine Doppelmoral, die daraus entsteht. Also ich habe das jetzt eben bereits gesagt, ich stelle das jetzt gerade die letzte Woche wieder extrem fest. Ich habe mindestens dreimal nach dem Tod von Osama Bin Laden, mindestens dreimal, und es waren immer Theologen, gehört, dass die Bergpredigt zitiert wird. Ja, es war ja diese Frage, wie kann man sich freuen, wenn da ein Mensch stirbt? Und wir als Deutsche machen uns hier wieder zum Weltenrichter. Nicht die anderen, die dort ein Urteil vollzogen haben, sondern wir als Deutsche, und das beobachtet man immer wieder. Und ich sag dir, das nimmt man uns im Ausland schon ganz schön krumm. Ja. Wir als Deutsche heben uns immer als die Weltenrichter. Wir sind wie Jesus, ja? Jesus hat auch gesagt. Und wir zitieren die Bergpredigt. Wie kann man dieses und jenes machen? Was ist Doppelmoral daran? Die Doppelmoral an dem Ganzen ist, wir verurteilen hier das, was da, dort mit diesem Menschen gemacht wird. Und ich habe nur mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was läuft denn parallel in unserer Gesellschaft ab? An Dingen, wo wir ständig diese Bergpredigt hier übertreten. Ja, wenn fast jede zweite Ehe zum Beispiel geschieden wird und Jesus sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus sagt, wie formuliert das in der Bergpredigt noch ganz genau? Oder nehmen wir das Thema Mord. Wie können wir uns darüber ereifern, wenn wir in einer Stadt leben, wo vor ein paar Monaten Politiker ermordet wurden, nämlich durch Rufmord, bei Demonstrationen? Jesus sagt das ganz klar. Rufmord, wenn ich sage, wenn ich jemand den Tod wünsche, wenn ich jemand einen Fluch an den Hals binde oder was auch immer, ist das wie Mord. Ja? Oder der ganze Bereich von Internetpornografie, da sage ich jetzt nichts zu, das wird mir immer zur Last gelegt, ich würde da so viel von sagen, aber das ist halt eben etwas, was die ganze Gesellschaft bewegt, was hinter den Vorhängen alles passiert, auch in christlichen Kreisen. Und nun kommen wir und stellen uns dahin und machen uns zu den Moralaposteln für die ganze Welt. Oder nehmen wir gerade mal das noch genauer mit dem ganzen Tod. Wisst ihr, dass im Jahr 2009, also es liegt jetzt ein bisschen zurück, man hat die Zahlen halt eben jetzt erst, 110.694 Babys im Mutterleib getötet worden in Deutschland. Und das waren keine kleinen Osamas. Ja? Das waren unschuldige Lebewesen. Wir freuen uns über jedes Baby, was hier geboren wird. Jedes Baby, was im Mutterleib schon heranwächst, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist die größte Sünde, die es in unserer Nation gibt. In Berlin zum Beispiel, kamen auf 1000 Geburten 294 Abtreibungen. auf 1000 Geburten 294 Abtreibungen. Ich konnte es kaum glauben. Entweder lügt die Statistik, ich kann euch die gern geben. Das ist tragisch. Und wir als Nation, wo sowas passiert, wir machen uns zum Weltenrichter. Und es gibt kein wichtigeres Thema, um zu sagen, wie, was da passiert ist mit diesem Osama und so weiter. Das meine ich mit Doppelmoral. Ja? Weil gerade hier die Bergpredigt zitiert wird. Aber, um zurückzukommen, hier geht es nicht darum, Weltpolitik zu machen. Hier geht es darum, dass der Einzelne angesprochen ist, nämlich du nicht. Schauen wir uns diese Sachen hier an. Wie gesagt, die Zeit reicht gar nicht, um auf die einzelnen Punkte alle einzugehen. Richtet nicht. Richte nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, das mache ich oft. Richte nicht. Wie oft richte ich über andere? Wie oft bilde ich mir ein Urteil über andere Leute, über andere Dinge? Verurteile nicht. Wie oft tue ich das? Selbst schon in Gedanken. Dann heißt es hier, lass los. In einer anderen Übersetzung heißt es, vergebt einander. Wie oft sind wir über Tage, über Wochen, über Jahre, vielleicht Jahrzehnte verbittert auf Menschen und halten sie fest? Das heißt hier, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Das ist der Maßstab, den Jesus ansetzt. Und hier geht es um die ganz persönliche Schiene. Hier geht es nicht um die globale Sache. Wenn wir das tun, haben wir die Bergpredigt völlig verpeilt. Jesus zeigt uns hier tatsächlich diesen ethischen Maßstab auf. Er zeigt uns auf, was wirklich heilig ist. Und wie weit wir oft davon entfernt sind. Lass los. Ich möchte das mal so konkret machen. Gibt es irgendeine Person in deinem Leben, irgendeine Person, der du nicht vergeben hast? Vielleicht eine Person, die schon längst begraben ist, ja, die schon längst tot ist. Irgendeine Sache, die dir passiert ist, wo dir Unrecht getan wurde, wo du sagst, menschlich gesehen berechtigterweise, mir wurde Unrecht getan und ich vergebe dieser Person nicht mehr. Und Jesus sagt, lass los. Und wenn du nicht loslässt, so heißt es hier mal wenigstens, man kann das ja umdrehen. Lass los und ihr werdet losgelassen werden. Wenn du nicht loslässt, wirst du nie losgelassen werden. Diese Person, die vielleicht gar nicht mehr lebt, die hat dich im Griff. Mir ist eine Geschichte dazu eingefallen, ein Roman dazu eingefallen. Moby Dick, habt ihr den schon mal gesehen? Mit diesem Wal? So Filme hat man sich früher angeguckt. Die waren nämlich noch lehrreich. Moby Dick, Captain Ahab. Ja? Weißt du, war das der Gregory Peck, glaube ich, als Hauptdarsteller. Das ist ein ideales Beispiel dafür. Ein Mann, der hat einen Fisch nicht losgelassen, ja. Dieser Fisch hat eben, dieser Wal hat ihm ein Bein abgebissen, ja. Und man hörte ihn immer nachts, boom, auf der Reling da rumlaufen, ja. Und alle hatten Panik. Er hatte so einen Hass in sich gehabt, dieser Mensch. So einen Hass. Nur wegen einem Fisch, ja. Weil dieser Wal ihm ein Bein abgebissen hat. Aber er hat diesen Wal im wahrsten Sinne des Wortes nicht losgelassen. Und sein Lebensinhalt bestand darin, diesen Wal zu jagen. Ja? Und er hat es sich verhasst gemacht in der ganzen Mannschaft. Und die Tragödie geht bis ans Ende. Und er teilt das Schicksal mit diesem Wal. Ja? Wer diesen Film gesehen hat, ganz beeindruckend. Er hängt nachher zwischen diesen Harpunen und den Seilen, hängt da auf diesem Wal. Der Wal kommt hoch und er hat sich an dem Wal festgebissen und klopft immer drauf und mit der Harpune. Und irgendwann sieht man ihn nur noch von der Bewegung des Wals, ja, wie er da, ja. Tragisch. Tragisch. Er hat sein Schicksal geteilt mit diesem Fisch. Genauso wird es dir ergehen, wenn du nicht loslässt. Das sind hier, wie gesagt, ethische Maßstäbe. Eine unserer ersten, ich wollte schon gerade sagen, Amtshandlungen, aber sozusagen von Sarah und mir, als wir damals in den Dienst gegangen sind, ist mittlerweile auch schon 17 Jahre her. Da hatten wir eine, ich nenne sie jetzt mal Frau Hemmerli. Ja, das war eine Schweizer Frau gewesen, sie hieß anders, aber ich möchte dann da halt eben das, ich habe gedacht, eines der bekanntesten Nachnamen ist Hämmerli. Das war die Frau Hämmerli. Die Frau Hämmerli war ein schwieriger Fall und das war eine der ersten Frauen, die uns angerufen hat und die hat uns ihren ganzen Müll ausgeschüttet, was sie von dieser Gemeinde hält, wo wir da gerade reingekommen sind und überhaupt alles schlimm und da drang der Hass richtig durch die Muschel durch, ja. Und ich frug dann Leute, was ist denn mit der Frau Hämmerli, wer ist denn das? Und dann haben sie mir gesagt, ein ganz schwieriger Fall. Boah, das ist so schwierig. Und Folgendes war passiert, 50 Jahre vorher, oder also ein Haufen, viele Jahre vorher, waren es 30, weiß gar nicht, mittlerweile 50. 50 Jahre vorher, und das war wirklich, 50 Jahre vorher wurde ihre Tochter, wie soll ich sagen, sie wurde unsittlich angefasst von dem damaligen Pastor. Ich drück's mal so aus. Und das war eine tragische Geschichte gewesen. Dieser Pastor wurde gefeuert und es gab eine Riesengeschichte. Aber was passiert ist, diese Frau Hämmerli hatte nie vergeben. Sie hat nie losgelassen. Sie hat ihre ganze Familie in die Tiefe mit reingenommen, wie Captain Ahab. Und diese Frau blieb bitter bis an ihr Lebensende. Ja. Ich hoffe, es hat sich irgendwas getan. Sarah und ich haben diese Frau besucht. Es war unmöglich, da irgendwo durchzukommen. Der Pastor, der uns folgte damals in der Schweiz, und ich habe ihn angefleht, ich habe gesagt, geh doch mal dahin, vielleicht kannst du irgendwas erreichen. Und er kam zurück, hat gesagt, unmöglich, unmöglich. Es ist so ein Hass in dieser Frau drin. So ein Hass, so eine Unversöhnlichkeit. Und das will Jesus sagen, ja, ich habe bewusst dieses eine Beispiel mal rausgenommen. Lass los! Und ihr werdet losgelassen werden. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip für uns. Und das soll bei uns wirklich oben anstehen. Oder hier, gebt. Gebt und es wird euch gegeben werden. Da haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, brauche ich mich jetzt gar nicht mehr auszulassen drüber. Aber geben, das kann ja vieles sein. Das kann Zeit sein, das kann einfach auch Liebe sein. Das können Dinge sein, die ich habe, die ich anderen geben kann. Es kann aber auch gerade Geld sein. Und es ist eigentlich so leicht. Das ist das Leichteste, Geld geben eigentlich, oder? In der Regel haben wir ja irgendwie auch Geld, mehr oder weniger. Und dieses Prinzip, was ich auch schon angesprochen habe mit diesem Zehnten, dass Gott sagt, prüft mich darin, wenn ihr einen Zehnten eures Geldes abgibt ins Reich Gottes, wie ich euch segnen werde. Deswegen geht er hier auch gerade nochmal drauf ein und sagt im Vers 38, gebt uns, wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß wird man in euren Schoß legen. Jesus nimmt hier die Bildersprache, es geht hier um Maßeinheiten, das, was man bekommt. Und es ist tatsächlich so. Das ist ein ganz wichtiges geistliches, ethisches Prinzip. Nicht Geiz ist geil, das ist das Fatalste, was es überhaupt gibt. Deswegen hat man die Werbung auch wieder geändert, weil man gemerkt hat, es ist doch nicht so interessant. Das heißt jetzt, geil ist geil. Was das zu bedeuten hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn man gemerkt hat, das mit dem Geiz, das ist doch nicht so. Ja? Aber das ist das, was unsere Gesellschaft bewegt. Und als Christ kannst du einen Unterschied machen. Ich war letzte Woche auf einem Pastorentreffen gewesen und da stellte ein Pastor plötzlich die Frage, hey, wie sieht denn das eigentlich bei euch in der Gemeinde mit dem Geben aus? Geben eure Gemeindeglieder regelmäßig den Zehnten und dann fand dann Austausch statt. Ja? Und das Fazit war eigentlich gewesen, dass fast bei allen, die dort was gesagt haben, dass sie gesagt haben, ca. 20-30% in unserer Gemeinde unterstützen die Gemeinde. Der Rest nicht. Ich konnte dazu leider nichts sagen, weil ich nicht in unsere Bücher reinschauen kann. Das machen wir ganz bewusst, ja. Dass ich da wirklich völlig unbeeinflusst auch das jetzt hier so weitergeben kann, dass ich sagen kann, Halleluja, bei uns sind 100% Gemeindeglieder, 340 Gemeindeglieder geben ihren Zehnten, wobei, ich muss ehrlich sagen, dann sähe das wahrscheinlich von den Einnahmen her anders aus. Gott versorgt uns, aber tendenziell, ja, ist es schon so in der Regel. Und auch das möchte ich euch echt ans Herz legen. Es ist relativ einfach. Gott gibt uns hier eine einfache Möglichkeit, um das Prinzip auszuprobieren, ja, wie das funktioniert. Wir haben letzte Woche gesagt, eine der wichtigen Ergebnisse aus der Predigt von letzter Woche war gewesen, es geht um Identität. Wo hast du deine Identität? Hast du deine Identität in deinem Geld? Hast du deine Identität in deiner Familie? Hast du deine Identität in den Dingen, die du tust, was du bist? Oder hast du deine Identität schlicht und ergreifend in Jesus? Was das bedeutet, sind wir letzte Woche mal drauf eingegangen. Aber hier kann ich das prüfen. Gott sagt im Malachi 3, prüft mich. Und gerade Jesus bezeichnet es sozusagen als Mammonfaktor, ja, Mammonfaktor. Wenn nämlich Geld zu einem Götzen wird, dann heißt dieser Götze Mammon. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber das soll jeder selbst mal nachschauen. Okay, zusammenfassend, dann schauen wir uns den Vers 39 an. Können wir weiterblättern? Vers 39. Sagt Jesus, er sagte ihnen aber ein Gleichnis und sagte, kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Jesus bringt es hier auf den Punkt, ja. Er spricht hier nochmal die Situation an und sagt, Leute, passt auf. Die Prinzipien, die ihr hier an den Tag gelegt habt, das ist der falsche Weg. Es geht nicht darum, dass wir jetzt, obwohl ich eben das, diese Prinzipien auch gelehrt habe, dass wir die tun, aber nicht, dass wir jetzt hergehen, wie das auch manche Kreise lehren, zum Beispiel am Thema Geld. Wenn ich jetzt Geld gebe, dann bin ich frommer oder so, ja? Oder wenn ich jetzt dieses oder jenes tue, dann bin ich geistlicher. Sondern Jesus sagt, das ist der falsche Weg. Ich habe euch diesen moralischen Maßstab gelehrt, aber denkt nicht, dass ihr, wenn ihr das tut, dass ihr dann irgendwie Leute anleiten könnt oder macht euch das selbst nicht vor, dass ihr das aus eigener Kraft heraus schafft. Und weiter heißt es im Vers 40, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Wir sind Lernende in dem ganzen Teil drin. Hier klingt schon wieder irgendwie etwas an, ja? Ein Jünger ist jemand, der unter dem Lehrer steht. Und wir sind nicht die Lehrer. Wir sind nicht die, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ja? Auch wenn ich hier stehe und lehre, das macht mich demütig, wenn ich den Text lese. Weil ich kann euch tausend Beispiele nennen, wo ich versage, auf der ganzen Linie, bei verschiedenen Dingen. Und hier spricht Jesus schon wieder diesen Punkt an, ja, wir sollen nicht zu Moralaposteln werden. Ich darf mich nicht da vorne hinstellen und euch das jetzt um die Ohren hauen und sagen, guck mal, ich mach das und ihr macht das nicht. Nein, ich stelle mich mit darunter und es macht mich demütig. Und jetzt kommen wir zu dem Schlüssel im Vers 41. Das ist eigentlich jetzt die Jesus bindet sozusagen den Sack zu. Das kommt am Schluss eigentlich dieser Lektion über diese Dinge, die wir tun sollten. Es betrifft mich, es betrifft nicht den anderen. Ich habe nicht das Recht zu sagen, was die anderen alles falsch machen, sondern was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken aber in deinem eigenen Auge, den nimmst du nicht wahr. Stell dir das Bild vor. Ich kann sicherlich nicht einen Splitter aus dem Auge von jemand anders rausmachen, wenn ich selbst nur einen Splitter im Auge habe. Muss ja kein Balken sein, ja. Jesus ist da schon ein bisschen humorvoll, ja. Das ist sozusagen, er macht da ein Cartoon raus. Man muss sich das mal vorstellen. Jemand hat ein Brett vor sich und will einen Splitter im anderen Auge sehen. Lukas hatte vor 2 Wochen einen Splitter im Auge gehabt und er kam zu mir, er hat sich mir anvertraut, ja, dass ich ihm in das Auge reinschaue und guck, da gehört schon was zu. Und ich fuddel ihm da im Auge rum, ja. Aber das konnte ich nur machen, weil ich gutes Licht hatte, weil er sich mir anvertraut hat, weil ein Vertrauensverhältnis da war und weil ich selbst nichts im Auge hatte. Ich hatte freie Sicht. Vers 42. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will, das ist ja noch sehr vornehm ausgedrückt, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist. Während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst. Und jetzt wird Jesus ganz krass, ihr Heuchler. ihr Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Das ist krass. Jesus bezeichnet die Zuhörer, die sich mit ihrem Urteil und ihrem Stolz über andere erheben, als Heuchler. Und da sind wir wieder bei dem Thema Doppelmoral. Und Sarah hat mal folgendes Zitat gehört auf dem Seminar. Vielleicht sind die Splitter, über die wir stolpern, von dem Balken in unserem Auge abgefatzt. Ja? Also so, ich gebe es mal so ungefähr wieder. Das ist ja auch das ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer. Wow. Das schmeißt mich ja komplett wieder auf mich zurück. Aber merkt ihr, diese Dinge, die kommen immer wieder zu mir zurück. Genau wie damals bei der goldenen Regel letzte Woche. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich habe gesagt, das ist die beste Ehetherapie. Wenn ihr letzte Woche nicht da seid, wart und verheiratet seid, dann ladet euch mal diese Predigt runter. Nicht, weil ich sie gehalten habe, sondern weil dieses Prinzip so extrem wichtig ist. Ja, da sind ganz interessante Sachen drin und das hilft jeder Ehe. Das macht nämlich jeden Ehepartner sehr demütig, dass du immer sagst, das geht. Und du siehst plötzlich, es ist auf dich gerichtet und du musst den ersten Schritt machen. Mit anderen Worten, wir müssen uns nichts vormachen. Wir kennen uns und wir wissen, was in uns drin ist. Und das könnte man auch mit dem letzten Gleichnis auch deutlich zeigen, wo es heißt, Vers 43, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt. Auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen. Auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Und wenn wir eine ehrliche Analyse machen, müssen wir eingestehen, dass aus unserer menschlichen Natur viel Müll rauskommt. Ich meine es nicht die anderen. Dass wir überhaupt keinen Grund haben, groß den Hafen aufzumachen und über die schlimme Weltpolitik zu sprechen, was da alles draußen passiert, sondern wir haben genug hier in unserem eigenen Stall aufzuräumen. Und das geht ja zurück bis auf mich selbst. In unseren Beziehungen, da wo wir stehen. An deiner Arbeitsstelle, in deiner Ehe, in egal wo, jeder von uns hat genug selbst, wo er dran zu arbeiten hat. Genug Baustellen, die Jesus uns hier aufgezeigt hat. Und das macht uns demütig. Und hier haben wir wieder diese zwei ganz wichtigen Schlussfolgerungen der Bergpredigt. Und ich wiederhole sie ganz bewusst, weil wenn wir das gecheckt haben, dann braucht uns niemand irgendwas zu erzählen. Das ist die Schlussfolgerung. Erstens, wir brauchen einen Erlöser. Das macht Jesus deutlich. Das war die Anwendung von der Bergpredigt letztendlich. Dass diese Menschen, die das gehört haben und nicht sagen, oh, das ist ja easy, das können wir alles machen. Wie gut ist mir das Alte Testament nicht mehr haben, wir haben jetzt die Bergpredigt. Nein. Das haben die überhaupt nicht gedacht, sondern als Jesus diese Bergpredigt hielt, boah, wer kann uns da noch retten? Und Jesus sagt, ratet mal. Ja, sage ich mal jetzt so. Er stand vor ihnen, der Retter. Der Retter, der Erlöser, steht vor ihnen. Und er wird diesen Preis zahlen, den alle von uns verdient haben. Den Tod hat nicht nur irgend so ein schlimmer Terrorist verdient, den Tod haben wir alle verdient. Alle. Das ist die Folge, die im Alten Testament steht. Aber Jesus hat diesen Preis bezahlt für uns, ja? Jesus hat diesen Preis bezahlt. Er hat uns erlöst. Und wenn das für dich neu ist, wenn du das so noch nie gehört hast, dann möchte ich dir Galater 4 zusprechen. In Galater 4 heißt es, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, Das sehen wir hier im Lukas-Evangelium. Das hat Lukas nämlich auch schon gesagt, als die Fülle der Zeit kam. Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Jesus kam in diese ganze Misere rein. Wo Leute krampfhaft versuchen, diese Gesetze zu halten. Und die Pharisäer, die hatten das ja alles im Griff. Ja. Die hatten das ja alles im Griff. Die wussten ja, wie es funktioniert. Mal wenigstens hatte mal den Eindruck gehabt. Aber sie unterdrückten das Volk noch, legten ihnen unnötige Lasten auf. Das macht Religion immer. Religion versklavt Menschen. Und Jesus ist nicht gekommen, um Religionsstifter zu werden. Jesus ist gekommen, um uns freizusetzen von all diesen Bindungen, von Religion und von allem. Das war das, was Jesus gemacht hat. Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil wir aber Söhne sind, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das ist die Good News. Die Good News ist, Jesus ist nicht mit dem neuen Gesetzeskatalog gekommen, ja? So wie Mose mit den schweren Tafeln vom Berg Sinai runtergekommen. Jesus kommt jetzt mit noch schwereren Tafeln. Mit der Bergpredigt? Nein, Jesus ist gekommen, um uns freizusetzen von dem Fluch des Gesetzes. Jesus ist gekommen und wenn dir das eben bewusst geworden ist, an manchen Dingen, wo es um Freisetzung von Menschen geht oder wo es um Unversöhnlichkeit geht oder wo es um Richtgeist geht, um all diese Dinge und du fühlst dich angesprochen, wo es um deine Ehe geht, wo es drunter und drüber geht und du merkst, boah, ich habe schon wieder versagt, dann sage ich dir, das Erste, was du brauchst, ist ein Erlöser. Der sagt, ich bin gekommen, um dich zu erlösen, um dir zu vergeben, um diese Last von dir zu nehmen, um ein neues Leben in dir zu bewirken. Das ist das Erste. Ja? Und dann zweitens wieder, wir haben einen ethischen Maßstab. Und mich macht es so froh, dass ich das habe. Ich verstehe ja, das, was im Alten Testament steht, das kann ich ja so gar nicht umsetzen, wie es da steht. Tatsächlich, Jesus kommt, um uns das auszulegen. Das macht doch irgendwie Sinn, wenn wir diese goldenen Regeln sehen, oder? Die goldenen Regeln ist auch easy zu verstehen. Es ist nicht leicht umzusetzen, aber wir verstehen es doch. Das kann ich doch schnell auswendig lernen. Und ich weiß doch, dass das gut ist. Also er gibt mir einen ethischen Maßstab, aber dieser Maßstab macht uns demütig. Und Vers 46 kommt noch dazu jetzt. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Also nicht nur Herr, sondern Herr, Herr, ja. Keine Ahnung, ob er da irgendwie auf den Worship anspielen will, wo wir immer wieder vom Herrn singen, ja. Aber er sagt, was nennt ihr mich denn Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Merkt ihr? Er greift genau diese Doppelmoral an. Und er will uns in Frage stellen. Und er sagt, Leute, ihr lieben Geschwister der City Chapel, passt auf, dass ihr nicht religiös werdet. Passt auf, dass ihr nicht irgend so ein Codex X erfüllt, ja, der euch gegeben ist in der City Chapel und dann ist alles gut. Ja, wie früher immer. Da wurden immer die Leute gemessen bei uns zu Hause. Ja, hast gehört, der Ernst, der hat jetzt auch eine Freundin. Ja, und was ist das denn für eine? Ja, die geht jeden Sonntag eine Stunde. Ah, dann ist ja gut. Ja, das war immer der Maßstab, wenn man in die Stund geht, dann ist gut. Und da saß alles mögliche in der Stund, ja. Wenn man dann einen Gemeindeausflug gemacht hat, dann musste der Busfahrer nachher die Leute einsammeln, irgendwo, wo sie in der Beiz abgestiegen waren und gut. Aber das ist ja gut, wenn eine Stund kommt. Es macht uns demütig, merkt ihr, es macht uns demütig. Ich pack's nicht. Aber es macht uns nicht nur demütig, sondern B, es zieht uns zu Jesus. Es zieht uns zu Jesus. Und darum, gleich Anwendung wieder. Wenn diese zwei Predigten von letztem Mal, von diesem Mal, nur dich dahin führen, dass du sagst, oh, Jesus, ich brauch dich. Ich schaff das nicht ohne dich. Jesus. Ich will alles tun, um dir näher zu kommen. Ich will alles tun, um mehr von dir zu erfahren. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Erlöser. Schaut euch mal Vers 47 noch an. Jeder, der zu mir kommt, sagt Jesus, und meine Worte hört und sie tut. Ich will euch zeigen, wem er gleicht. Vers 48, er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Deutsche Qualität, das verstehen wir als Deutsche. Dieses Beispiel, ja, wir bauen für die Ewigkeit. Auch wenn dann, wie in unserem Quartier Estas, das ganze Quartier da wieder runtergerissen wird, da in der Nähe von der Marienstraße, schon Wahnsinn, ja. Es wird für die Ewigkeit gebaut und man reißt es dann wieder runter. Aber was Jesus hier sagen will, du musst auf dem Fels Jesus stehen. Jesus sagt nicht als Fazit, jeder, der zu mir kommt, meine Worte hört und sie tut, okay, jetzt muss ich das tun, das tun, das tun, das tun, das tun, dann bin ich ein guter Christ. Nein, Jesus sagt, ihr müsst auf dem Fels stehen. Euch muss diese ganze Sachen, die ich euch gesagt habe, die muss euch fest auf den Fels stellen. Dann seid ihr richtig verwurzelt. Weil dann sucht ihr mich. Das hält euch demütig. Ja, das sind diese ganzen Prinzipien. Und dann habe ich auch Verlangen, und da kommt eines aufs andere, dann habe ich Verlangen, sein Wort zu lesen. Dann möchte ich hören, Jesus, ich habe wieder versagt, zeig mir doch, was kann ich tun? Das treibt mich ins Gebet. Das treibt mich ins Gebet. Ich flehe zu Gott, hilf mir. Ich komme hier nicht raus. Das lässt mich ausgerichtet sein auf den Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Herr, ich habe schon wieder Gericht. Ich habe schon wieder verurteilt. Das macht mich demütig. Das bringt mich zu Jesus. Das bringt mich auf die Knie. Das ist das. Und Schritt für Schritt wird das Wunder passieren. Und damit bin ich jetzt fertig. Schritt für Schritt wird das Wunder passieren. Du wirst barmherziger. Du wirst weniger richten. Mal wenigstens ein schlechteres Gewissen dabei haben, wenn du es wieder tust. Ja? Aber es ist gut, es treibt mich wieder zum Herrn. Du wirst weniger verurteilen, du wirst Menschen loslassen, du wirst eine Gebermentalität bekommen und leben, du wirst andere anleiten, wie Jesus gesagt hat, ja, vorhin, du wirst zu einem Lehrer werden, nicht ein Moralapostel, sondern ein Lehrer. Die Leute werden zu dir kommen, weil du vertrauenswürdig bist. Du wirst Frucht bringen und du wirst ein Segen werden für viele. Und Jesus hat das ausgedrückt. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Du wirst feststellen, es ist kein Krampf, sondern es ist eine Frucht, die dir raus erwächst. Lass uns aufstehen und beten. Ich habe diese letzten Sätze eigentlich bewusst ausgelassen. Aber ich möchte sie jetzt nochmal zulesen, weil diese Sätze, die haben keine Bedeutung für dich, wenn du dieses beherzigst. Das heißt in Vers 49, der aber hört und nicht tut. Und das heißt auch, wenn du hörst und wurstelst weiter in deiner eigenen Kraft. Oder wenn du hörst und du behauptest, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch, ich bin doch ein guter Christ, aber in Wirklichkeit in einer Doppelmoral drin lebst, dann heißt es hier, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, oder auf den Sand heißt es in anderer Übersetzung, ohne Grundmauern. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es. Und der Sturz jenes Hauses war. Und das will Jesus vermeiden. Herr, und du siehst jetzt jeden Einzelnen hier. Und ich weiß, dass es keinen gibt, der willentlich sein Haus auf Sand bauen will. Aber Heiliger Geist, du bist jetzt hier, um uns Dinge zu offenbaren in unserem eigenen Leben. Und vielleicht offenbarst du dir diese Dinge genau dadurch, dass wir erkennen, dass wir an dem einen oder anderen Punkt versagen. Komm du jetzt. Rühr uns an. Wir kommen vor deinen Thron in Demut, um uns von dir erneuern zu lassen. Vergib du uns. Du hast dein kostbares Blut vergossen, um uns neu zu machen. Rühr uns an. Es wäre für dich das Schlimmste, diese Predigt gehalten zu haben einfach nur zitiert werden von allen möglichen Leuten hier in dieser Welt. Und niemand sieht dich, dass du das, der Fokus des Ganzen bist. Komm du einfach. Komm du jetzt. Wir möchten an dich glauben. Wir möchten Vergebung empfangen. Beugen uns vor dir. Ich möchte dich bitten, da wo Prozesse beginnen, von Loslösung, ich möchte das hier auch aussprechen über dir. Wenn du jetzt wirklich die Bereitschaft hast, den Wunsch hast, den Willen hast, frei zu werden von Richtgeist, frei zu werden von irgendwelchen Menschen, die du gefangen hältst, ich möchte für dich beten im Namen Jesu, dass du freigesetzt wirst und die Freiheit der Kinder Gottes erleben kannst. Wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Komm, du Heiliger Geist, rühr uns an. Berühre du uns. Lass uns eine Zeit noch haben, eine kurze Zeit an Betung, wo wir Gott antworten darauf, was er uns gesagt hat.